Genau, und ich möchte euch am Anfang so ein kleines bisschen mit hineinnehmen, wie das ist, wenn man fast Sonntag für Sonntag in der Herausforderung steht, eine Predigt zu entwerfen. Also Helmut, wo sitzt du? Da, ne? Helmut weiß, wovon ich rede, der ein oder andere vielleicht auch. Und es ist immer so die große Frage, worüber kann ich predigen? Und ich versuche natürlich auch herauszubekommen, was vielleicht Gott für uns, für diesen Sonntag, für die Sonntage uns, mir aufs Herz legt. Und ich gebe mal so einen kleinen Einblick. Ich hatte die Tage von einem Kollegen gelesen in einer Zeitschrift, der hat 15 Mal über ein Thema gepredigt, 15 Mal über Gnade gepredigt. Und dann hat er geschrieben, und nach dieser Zeit haben die Leute in der Gemeinde begonnen, aufeinander zuzugehen und einander zu vergeben. Da habe ich gedacht, wow, das will ich auch. Wollt ihr das auch? Das zweite oder das erste? Also, keine Sorge, es werden keine 15 Sonntage. Also nur heute erstmal. Vielleicht erstmal. Genau. Und ich habe das so ein kleines Reden Gottes empfunden, dieses Thema. Ja, Gnade heute Morgen. Genau. Ich würde mit zwei Punkten starten und der Carsten hat dann noch einen dritten Punkt. Es soll also heute, erstmal nur heute, um Gnade gehen. Ich glaube, Gnade und Liebe, das sind so zwei Begriffe, die auch zwei Eigenschaften von Gott, die ganz, ganz oft, die ganz, ganz viel in Predigten in unseren Gemeinden vorkommen. Es gibt andere Themen, die kommen nicht so oft vor, aber ich glaube, Gnade und Liebe, das ist ganz, ganz, ganz weit oben. Und vielleicht denkst du jetzt, ach ja, Gnade, Gnade geht immer. Das kann man schon nehmen, das kann man nochmal mitnehmen. Ne? Das wird sicherlich harmlos, das sagt er bestimmt. Gott ist voller Gnade und wir sollen es auch sein. Ne? Kenne ich schon. Also kann man nochmal hören, aber mal sehen. Aber ich möchte uns heute Morgen einladen, nochmal neu darüber nachzudenken, ob wir die Gnade Gottes wirklich richtig verstehen oder ob wir vielleicht manchmal hier oder da geneigt sind, so eine kleine Abkürzung zu gehen, weil wir vielleicht das ein oder andere von Gnade nicht ganz so optimal für uns verstehen, auslegen, annehmen. Und selbst wenn Gnade auch heutzutage in aller Munde ist, stellt sich doch die entscheidende Frage, meinen wir alle das Gleiche, wenn wir von Gnade reden? Ne? Also bei diesem großen Begriff Gnade, das kann ja auch sehr, also ein bisschen unterschiedlich gefüllt sein. Ich denke so, im Großen und Ganzen ne, ist es schon eine große Schnittmenge, aber ne, wenn wir uns jetzt Zeit nehmen würden und uns ein bisschen mischen würden und darüber austauschen, ne, könnten wir schon merken, dass der ein oder die andere schon ein bisschen was anderes darunter versteht. Manche Christen begnügen sich auch manchmal mit theologischen Halbwahrheiten wie Gnade, ach, das bedeutet doch, ich muss ja eigentlich gar nichts mehr tun. Bei einem so gnädigen Gott bin ich ja fein raus. Sünde scheint nicht mehr das Problem von Gott zu sein, also zumindest nicht von einem gnädigen Gott. Ein gnädiger Gott kann da locker drüber wegsehen. Sünde, das ordnet sich so ein. Aussagen, die scheinbar schon was mit Gnade Gottes zu tun haben, darauf basieren und gut klingen. Auch ein bisschen faszinierend, aber vielleicht nicht wirklich unbedingt so richtig viel Substanz für ein Leben, das unseren Glauben beeinflussen soll, verändern soll, wachsen lassen soll, beinhaltet. Und vielleicht auch nicht der Wahrheit der Bibel in allen Punkten standhält. Gnade hatten wir ja schon bei der Frucht des Heiligen Geistes. Ihr erinnert euch, dunkel? Dunkel? Nee, Svea nicht, gar nicht. Du warst nicht hier. Okay. Oder hast du ein bisschen genickt? Nee. Ah, sehr gut. Gnade, Charis auf Griechisch, ist, es ist wieder so ein Riesenwort, was so eine ganz große Bedeutungswolke hat. Viele Sachen stecken da drin. Gewährte Freundlichkeit, eine Wohltat, Dankbarkeit, Annahme, Gunst ohne Erwartung von Vergeltung. Jemandem eine Gunst gewähren, ohne dass man erwartet, dass es eine Vergeltung gibt. Die ihren einzigen Beweggrund, alle Begriffe haben ihren einzigen Beweggrund darin, in der Güte und Freimütigkeit Gottes. Weil Gott so ist, wie er ist, können wir von Gnade reden und es vielleicht auch in unserem Leben entdecken. Charis steht im Neuen Testament allerdings ganz oft im Gegensatz zu etwas anderem. Es gibt einen anderen großen Begriff und es gibt einige Stellen im Neuen Testament, wo die beiden sich ausschließen, wo der Schreiber deutlich machen möchte, dass Gnade und etwas anderes nicht zusammenpassen. Habt ihr irgendeine Idee, was das andere sein könnte? Oh, da muss man ja mitdenken, oh, was könnte es denn sein? Oh. Ungnade, ja, genau, natürlich, genau, also so, ne, so genau, wenn jemand so gar nicht gnädig ist, ne, in Ungnade fällt. Aber es ist tatsächlich, ne, also das ist das, was wir vielleicht als erstes denken würden, aber es ist tatsächlich, wenn es um die Werke, ne, kennen wir von Ergotherapie vielleicht, die Werke. Also wenn wir Menschen vielleicht meinen, doch irgendwie unser Heil erarbeiten zu wollen, das ist genau das Gegenteil von Gnade. Das widerspricht sich, das wird ganz oft ausgedrückt, dass das nicht zusammenpasst. Entweder Gnade oder durch fleißige Werke Pluspunkte sammeln wollen. Diese beiden schließen sich aus, wenn es sich um Anstrengungen handelt, die getan werden, um vor Gott als gerecht angesehen zu werden. Die Gnade Gottes dagegen vergibt dem, der seine Schuld, seine Sünde erkannt hat, generell, aber auch immer wieder einzelne, punktuelle Sünden. Der bereut, bringt ihm im besten Fall auch Freude und Dankbarkeit über diese Tatsache zu wissen, dass wir einen gnädigen Gott haben, der diese Schuld, wenn wir sie bereuen, uns nicht mehr anrechnet. Die Gnade Gottes ist immer etwas Befähigendes, etwas Freisetzendes, etwas, was etwas auslöst in Menschen, die diese Gnade für sich auch punktuell in einzelnen Bereichen, einmal ganz vielleicht am Anfang, aber auch immer so wieder, wenn uns etwas klar geworden ist, dass etwas nicht vor Gott bestehen kann und wir haben ihm das wieder abgegeben, dann ist das im besten Fall etwas Befähigendes, etwas Freisetzendes, etwas, was zu einer positiven Erkenntnis führt. Und dazu, dass wir den Willen Gottes tun können, im besten Fall. Nach dem Motto, ich schaffe es zwar nicht, aber es gibt ja noch diese Gnade Gottes und die bleibt bestehen. So wie in Römer 8, Vers 37 gesagt wird, aber inmitten alledem triumphieren wir als Sieger, auch in den vielen, vielen Punkten von Niederlagen in unserem Leben, wo wir merken, das war jetzt nicht so optimal gelaufen, da habe ich wieder versagt. Also mir geht es oft so, dass ich selber merke, das war jetzt nicht wirklich optimal. In alledem triumphieren wir trotzdem als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat, dass er, da steht es nicht mehr in dem Vers, dass er uns immer wieder gnädig sein möchte, wenn wir offen und bereit sind für seine Gnade. Ein erster Punkt, das Wichtigste sozusagen zuerst, die Gnade lässt uns überwinden. Die Gnade hilft uns dabei, etwas in unserem Leben groß rauskommen zu lassen, besser abzuschneiden, etwas zu schaffen, was wir vielleicht ohne Gnade nicht schaffen würden. Die Gnade lässt überwinden. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann stellen wir fest, dass er den Kampf gegen die Macht der Sünde und den Tod nicht nur gekämpft hat, sondern auch gewonnen hat. Wenn es sicherlich auch nicht für alle so schien. Ja, wenn jemand am Kreuz stirbt, dann wirkt das jetzt nicht so unbedingt auf den ersten Blick wie jemand, der als der große Sieger triumphiert. Aber, und deswegen, es hat ihn alles gekostet, diesen Kampf gegen den Tod, gegen die Macht der Sünde. Es hat ihn alles gekostet und selbst sein Leben. Und er hat es ausgehalten und er hat widerstanden, er hat es geblutet und er hat es aber überwunden. Und als Resultat hat er den Siegespreis, den Scheck des Himmels empfangen und hat für alle, die sich daran dranhängen, für alle Menschen ab dem Moment, wo Jesus diesen ersten Weg gegangen ist, diesen Sieg errungen hat, eröffnet sich das für alle anderen Menschen bis heute und noch bis zu dem Moment, wo Jesus wiederkommt, die Chance, sich daran ranzuhängen. Auch wenn wir das aus eigener Kraft nie schaffen würden, vor Gott als gerecht, als sündlos, als schuldlos, als top gelten zu würden. Und das Tolle an Jesus ist, dass er diesen Reichtum, diesen Weg nicht für sich behalten hat, sondern das sozusagen eröffnet, wie für alle. Es gibt ja auch im Internet eine Menge gute Programme und manche Firmen behalten den Quellcode, ich hoffe, ich weiß, wovon ich rede, den Quellcode für sich und verkaufen den ganz teuer, die Programme. Und dann gibt es aber auch solche freundlichen Firmen, die öffnen den Quellcode, solche Open-Source-Programme und jeder kann es nutzen und gute, faszinierende Leute können sich sogar da mitbeteiligen und das noch verbessern. Und Jesus hat sozusagen den Quellcode für das Ticket des Himmels eröffnet, freigegeben, aus Gnade. Hätte er nicht machen müssen, hatte aber. Diesen Reichtum, diesen Quellcode hat er eben nicht für sich behalten, sondern er öffnet ihn für jeden, der sich darauf einlässt, für jeden, der das glauben kann. Und wir wissen, es ist keine Leistung, daran zu glauben. Also ich bin immer noch froh und dankbar, dass ich, als ich Anfang 20 mich darauf eingelassen hatte, das irgendwann glauben konnte. Hätte auch anders sein können. Und wir kennen alle Menschen, die wissen, worum es geht mit Gott und Jesus und Kirche und so weiter. Und oft wird gesagt, ne, klingt interessant, klingt gut, aber ich kann das einfach nicht glauben. Ne, und das kann man auch nicht rauspressen und durch nichts irgendwie. Ne, im besten Fall kann man sich Gott anvertrauen, auch wenn man vielleicht an den noch nicht ganz glaubt und sagt, ich möchte es gern glauben, hilf mir zu glauben. Und Jesus hat versprochen, wer anklopft. Ne, wie ist das bei euch zu Hause, wenn es klingelt? Wer geht nicht zur Tür? Wen juckt das nicht, wenn es klingelt? Lydia? Oder, ja? Dich interessiert das nicht. Aber weil noch jemand anderes im Haus ist. Ne? Die machen eher auf. Genau. Es könnten ja die Zeugen Jehovas sein und dich fragen. Ne? Dann wird es schwierig. Genau. Also, aber oder noch, ne, wenn das Telefon zu Hause, also alle, die noch Festnetz zu Hause haben, ne? Wenn das Telefon klingelt, ne? Da kannst du mit jemandem, oder das Handy, geht auch mit dem Handy, ne? Du kannst mit jemandem im Gespräch sein, schupp, hat das Vorrang, ne? Da geht das mal, geben. Ne? Thorsten nicht, sehr gut. Okay. Schon ganz gut. Sehr gut. Jesus ist also der eigentliche, der erste Überwinder. Aber als von ihm Beschenkte können wir, wenn wir uns daran hängen, nicht nur auch nur gerade so Überwinder sein, sogar noch ein bisschen mehr als nur Überwinder. Interessant dabei ist, dass wir ganz offensichtlich im normalen Leben noch so manches zu überwinden haben. Immer wieder kommen Dinge, die wir überwinden müssen, um vor Gott bestehen zu können. Es gibt eine Menge Dinge, durch die Gnade Gottes aus dem Weg geräumt werden müssen. Erlösung, Vergebung, Gerechtigkeit, Freiheit, Heilung, Schutz, Versorgung, Bestimmung, Führung, Kraft, Freude, Frieden, das sind nur so große Überbegriffe, wo sich jeweils irgendwas Kleines, was Alltägliches drin befindet, was genauso mit über diese Schwelle gehievt werden muss. Ich weiß, genau, also es gibt manchmal so kleine Berge im Leben, wo man denkt, ist ganz leicht. Das ist dieser Effekt, wenn man mit dem Auto fährt, so einen leichten Anstieg irgendwo, ne? Bist im Urlaub, kennst dich, ne, und denkst, hier ist doch alles glatt, kein Problem. Fährst du aber mit dem Fahrrad, und ich rede jetzt wirklich vom Fahrrad, also ohne Unterstützung, ne, die gleiche Straße, denkst du, boah, was für ein steiler Berg. Und so müssen diese großen Überbegriffe, die mit vielen, vielen kleinen Situationen gefüllt sind, über diesen Berg gebracht werden, um vor Gott, von Gott akzeptiert zu werden, von Gott angenommen zu werden. Und das schaffen wir oft nicht aus eigener Kraft. Na, deshalb nehmen wir ja alle so gern das Auto oder andere Sachen. Außer Thorsten natürlich, aber ansonsten. Allein in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes finden sich 25 Aussagen, durch wen es möglich ist, über diesen Hügel die Dinge zu bringen, vor Gott zu bringen. Da heißt es nämlich, in ihm, durch ihn, für ihn. Also das sind so Vokabeln, so Pronomen, ne, wo Elke und ich uns immer fragen, das ist doch, ne, kennt ihr diese Bibelstellen, ne, wo durch ihn, für ihn, auf ihn hin, mit ihm, zu ihm, ne, das rattert man so durch und das ist gar nicht so leicht zu verstehen. Aber ihm, das ist Jesus, und es soll aussagen, dass er der Gepäckträger sein möchte für unsere Schuld, aber auch für unsere Lasten. Der auch dafür gestorben ist, dass es eine Möglichkeit gibt, mit unserem Lasten über diesen Hügel, über diesen Berg zu kommen, hin zu Gott. Was wir vielleicht hier oder da punktuell, wenn die Last noch händelbar ist, vielleicht noch schaffen würden, aber aufs ganze Große gesehen eben nicht mehr. Aber wie kann dieser Scheck des Himmels, den Jesus als Überwinder vorbereitet hat, wie kann er in meinem und deinem Leben wirksam werden? Ist es so, dass wir wirklich nichts mehr tun müssen, weil ja die Gnade Gottes alles gemacht hat, weil Jesus ja alles geschafft hat? Können wir uns zurücklehnen, in den Ruhestand des Glaubens begeben, auf die Seniorenbank des Glaubens? Nein. Im Gegenteil, das Versprechen Gottes muss, soll, darf geglaubt werden. Nur dann macht es Sinn. Alle Verheißungen, alle Versprechungen Gottes sollen von uns geglaubt werden. Das ist wie bei dem Volk Israel. Gott hat diesem Volk versprochen, es wird in dieses heilige neue Land kommen, wo Milch und Honig fließen. Klingt gut. Und wir wissen die Situation, als sie das erste Mal an der Grenze standen und diese Kundschafter ausgeschickt haben und eigentlich alle, wahrscheinlich alle erwartet haben, die kommen zurück und sagen, ja, Milch fließt, Honig fließt, perfekt, 5 Meilen ist ein Grenzübergang, ne, da sind die recht salopp mit den Pässen, da geht's rüber. Aber 10 von 12 hatten eher andere Botschaften im Sinn. Und diese Versprechung, die Verheißung Gottes, war plötzlich ganz, ganz klein. Bei den Riesen, die da im Land sind, zwar große Weintrauben, ne, aber bei den Riesen, ne, die warten nicht auf uns, dass wir endlich kommen als Volk und damit wohnen wollen. Die Versprechungen, die Verheißungen Gottes müssen geglaubt werden. Und es gibt Situationen in unserem Leben, wo die kleiner werden, wo da vielleicht gar nicht mehr so viel übrig bleibt. Das Reich Gottes, zu dem uns Jesus einlädt und auch die Gnade Gottes, ist kein Schlaraffenland, in dem wir sitzen und darauf warten, dass Gott uns seine Segnungen in den offenen Mund fliegen lässt. Klingt gut, aber letztendlich, ja, wissen wir alle, das ist es noch nicht. Gott kooperiert mit mündigen Christen. Gott möchte mit mündigen Christen kooperieren, die er befähigt und beruft, sich auf seine Gnade einzulassen und darauf zu vertrauen, dass diese Gnade auch in Situationen wirksam werden möchte, wo wir denken, das schaffe ich allein, brauche ich jetzt nicht. Ich kann mich ja immer noch an diese Gnade wenden, wenn es knapp, wenn es brenzlig wird, wenn ich merke, dass meine eigenen Kräfte nicht reichen. Du musst für deine Errettung von Gott her natürlich nichts mehr tun. Aber du musst noch viel mit dem Heiligen Geist für dein Wachstum in Jesus und für seine Fülle in deinem Leben tun. Es ist gut, diesen Heiligen Geist nicht nur am Pfingsten, sondern auch heute, ein Wochenende nach Pfingsten, ist nicht abgehakt, so wie Carsten schön check, wie Carsten schön sagt, ne, ist check, vorbei. Das gilt auch heute noch, diesen Heiligen Geist zu bitten, dass er mich so auffüllt, dass es nicht nur für den Sonntag reicht oder für den Sonntagnachmittag, sondern auch noch bis in die nächste Woche rein. Bis zur Bibelstunde oder was auch immer. Und in Epheser 4 wird das unterstützt, in den Versen 22 und 23, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Eine Aufforderung von Paulus an die Epheser, diesen Heiligen Geist so wirksam zu lassen, dass er das Leben der Menschen erneuern kann. Und an wen hat Paulus das geschrieben? An Christen in Ephesus. Die waren schon gläubig. Und trotzdem ruft er sie nochmal auf, ihren Lebenswandel von früher nicht wieder reinschwappen zu lassen, sondern diesen Heiligen Geist in ihnen wirklich zur Entfaltung zu bringen, dass sie erneuert werden. Und diese Erneuerung ist nicht eben mit nur einmaligen Sache getan. Es waren bereits gläubige Menschen, die er auffordert, ihre Gesinnung, ihr Denken, Wollen und Tun gottgemäß zu erneuern. Dass das durchaus Arbeit bedeutet und dass das nicht diese Arbeit, nicht der Gnade Gottes widerspricht, möchte er zum Ausdruck geben. Es gibt im Reich Gottes keinen geistlichen Wachstumsautomatismus. Der zweite Gedanke mit der Gnade ist eine falsch verstandene Gnade. Möglicherweise liegen Gründe für ein falsches Verständnis hier oder da von der Gnade Gottes in einem Kampf der Seele und des Geistes, Gottes Ansprüchen, Gottes Vorgaben in unserem Leben immer wieder zu genügen vor. Und weil wir merken, dass wir das nicht gut schaffen, weder punktuell noch auf Dauer, neigen wir dazu, also ich hoffe wir nicht, aber die anderen Christen aus anderen Gemeinden natürlich, in zwei Richtungen zu gehen. Die einen sagen, als Lösungsansatz, entweder wird man religiös, das heißt, man versucht Gott durch eigene Leistung und mehr Anstrengungen, Gemeindebesuch, Veranstaltungsbesuch und so weiter, auch noch größere Texte in der Bibel lesen als in der Bibellese, die wir haben, also sozusagen zwei Kapitel und drei, noch mehr Gott gefallen zu wollen, was oft aber mit Frusterfahrungen verbunden ist. Und andere wiederum gehen in eine ganz andere Richtung als Lösungsansatz. Sie werden eher lau und relativieren das eine oder andere. Da sie meinen, den Ansprüchen Gottes sowieso nichts zu genügen, dann kann ich es ja auch gleich ganz sein lassen. Dann fahre ich meinen Glauben auf ein Minimum zurück. Ich bin ja gerettet, das soll mir reichen, aber mehr gibt ja noch andere in der Gemeinde. Wenn sich das auf alle verteilt, dann das muss auch reichen. Natürlich sind beide Haltungen weder gut noch biblisch und offenbaren ein unzureichendes Verständnis von der Gnade die Jesus gegeben hat, angestoßen, freigemacht hat. Natürlich ist Nachfolge von Jesus herausfordernd. Und wenn du sagst, nee, bei mir geht's eigentlich, ich bin eigentlich, komme eigentlich soweit ganz gut, dann wäre es gut zu fragen, bist du noch in der Nachfolge? Also wenn es zu leicht im Leben wird, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder gratuliere ich dir oder du bist vielleicht doch nicht ganz wirklich auf der Nachfolge, in der Nachfolge von Jesus. Und du tendierst vielleicht zu diesem zweiten Lösungsansatz. Aber kann es wirklich die Lösung sein, mich deshalb falschen Halbwahrheiten über Gnade zu öffnen, die mir suggerieren wollen, alles ist bestens und Gott liebt mich so, wie ich bin? Diese Auffassung gibt es ja tatsächlich. Ne? Gott liebt mich so, wie ich bin, ist jetzt auch nicht ganz falsch. Natürlich liebt dich und mich Gott so, wie du heute bist. Und trotzdem sieht Gott von dir ein anderes Ich, eine Vorlage und hat ein Interesse daran, dich zu der besseren Vorlage hinzulieben. Also nicht hinzuprügeln und auch nicht hinzudrücken, wie das unter Menschen oft so der Fall ist oder manchmal, sondern er möchte, dass wir freiwillig eine Ahnung bekommen, was möglich ist, wohin wir uns entwickeln können, wenn unser Glaube wächst. Gott liebt mich durch seine Gnade stark genug, aber nicht, um mich so unbedingt so zu lassen, wie ich bin. Und das ist die wirkliche gute Nachricht bei dem Thema Gnade. Heiligung, also ein sich öffnen für das Wirken, für das Eingreifen Gottes in meinem Leben. Heiligung ist ein Prozess, in den uns der Heilige Geist bringen möchte und nicht nur an Pfingsten, sondern das ganze Jahr. Und es lohnt sich, da nicht vor auszureißen. Wachstum klingt gut, hat aber auch manchmal etwas mit Schmerz und mit Kraft zu tun. Also wenn wir viele Pflanzen sehen, dann denken wir so, das läuft schon alles gut von allein. Läuft es irgendwie auch. Ne? Aber trotzdem wissen wir, dass es hin und wieder ganz gut ist, das auch ein bisschen zu beeinflussen. Also irgendwelche Unkraut wegmachen. Wir haben bei uns im Garten Lilien. Ganz was ganz Kostbares. Und in diesem Jahr haben wir so viele Lilienblüten wie noch nie. Und zwischen den Lilien wuchs noch irgendwas anderes. Und ich dachte, sieht nicht aus wie Lilie, muss was anderes sein. Und ich habe mir gedacht, es ist bestimmt besser, wenn das weggeht. Das ging aber nicht weg. Ne? Also, und ich hätte auch sagen können, also so viele Lilienblüten wie in diesem Jahr, prima, ne? Bestens. Die Linien sind stark genug, geht auch mit dem Unkraut dazwischen. Aber ich habe mich trotzdem aufgemacht und habe das da rausgenommen, weil ich den Eindruck hatte, es tut den Lilien nicht gut, weil dieses Unkraut hat das gleiche Interesse an den Nährstoffen im Boden wie die Lilien. Und man muss da auf die Knie gehen und alle, die Unkraut, ne, die das kennen, gibt Schöneres im Leben, ne, als so da dazwischen rum, ne, und das Unkraut rausholen. Wachstum hat auch manchmal mit Anstrengung zu tun. Und auch neulich ist mir an der Schule jemand begegnet, da hieß es, der hat Wachstumsschmerzen. Habt ihr das schon mal gehört? Ne? Auch eine ganz, wo ich denke, hä? Wachstum sollte doch, tatsächlich, ne, bei manchen, ne, ist das so, oder? Ne? Dass das mit Wachstum, dass das Wachstum mit Schmerzen verbunden ist. Oh, ja. Und das ist auch im geistlichen Leben so. Es läuft nicht immer alles, immer nur nach oben und alles easy. Und das hat eben was mit einer falsch verstandenen Gnade zu tun. Wenn ich mich an diese Übergnade, sage ich mal, ranhänge, Und versuche, alles Negative, alles Unangenehme, alles Unkraut jeden auszublenden, dann bin ich auf dem falschen Weg. Dann habe ich die Gnade falsch verstanden. Gnade bedeutet nicht, dass es alles easy, schick und einfach wird. Sondern dass im Wachstum, im geistlichen Wachstum, es nicht nur zu Herausforderungen kommen kann, sondern manchmal auch hin zu Schmerzen. Schmerzen sind nicht schön. Ich merke hier oben rechts, bei meinem Zahn ist irgendwas. Ich schiebe es noch ein bisschen raus. Aber wenn ich nächsten Sonntag nicht hier bin, wisst ihr, dass es falsch war, rauszuschieben. Jesus starb am Kreuz für eine verlorene Menschheit. Und ich bin dankbar, dass das entscheidende Kriterium für ihn nicht seine Lust war, sondern seine Liebe und Gnade zu uns. Am Ende ist es allein meine Antwort, meine Liebe zu Gott, die darüber entscheidet, wie hingegeben, wie opferbereit, wie leidenschaftlich mein Weg mit Jesus aussieht. Jeder von uns hat so eine Bandbreite von ich bin gerettet und ich bin, ne, ich bin mit Jesus verbunden, aber mehr braucht es auch nicht. Bis hin zu einem wirklich genialen, vollen Einsatz und auch einer großen Dankbarkeit. Mit der Gnade Gottes ist uns alles gegeben. Es bleibt die Frage, was mache ich mit dem Reichtum dieser Gnade? Ich bin gespannt, was Carsten in seinem dritten Punkt darauf oder vielleicht auf andere Fragen zu antworten hat.
Ja, erstmal danke an euch alle, dass ich hier sein darf. Danke, Steffen, dass du schon so eine kleine Vorstellung gemacht hast. Ich bin jetzt auf die Gnade von euch angewiesen. Sehr sogar. Denn ich mache hier das letzte Drittel von dieser Predigt. Und wir hatten uns da darauf verständigt, dass ein Drittel 10 Minuten sind. Und ich habe jetzt noch 10 Minuten Zeit, die sind aber schon 5 Minuten überzogen. Insofern, ich bin auch nicht so leicht darin, mich kurz zu fassen, denn wenn das Herz voll ist, da sprudelt der Mund über. Und mein Mund sprudelt wirklich über, wenn es um Jesus geht und wenn es um die Verbreitung des Evangeliums geht. Ich fange mal an und versuche ein bisschen abzukürzen. Ich fange mit dem Missionsbefehl an. Wer denkt bei Befehl an Gnade? Also ein Missionsbefehl, wie es überschrieben ist, noch in vielen Bibeln, dem würde ich eigentlich sehr gerne widersprechen. Denn auch das ist Gnade, wenn es uns gelingt, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und aus eigener Kraft schaffen wir das schon mal gar nicht. Und es ist auch so, dass wir uns viel überlegen können, wie wir das gut machen, wie wir das richtig machen, was kann ich wohl sagen. Wir alle haben irgendwie Versagensängste in uns, wenn ich das nicht richtig mache und wenn ich Gott nicht die Ehre damit gebe und ich weiß nicht was alles. Ich möchte vielleicht heute mal, so wie es in dem Lied auch gesungen wurde, ich möchte mich nicht nur um mich selber drehen, um meine Ängste, um meine Sorgen, um meine Nöte. Ich will mit neuen Perspektiven sehen. Das möchte ich vielleicht mal versuchen mit dem folgenden Bibeltext aus Matthäus 28. Das ist nämlich der Missionsbefehl. Ab Vers 16 lese ich vor. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hier steht ganz klar drin, wer derjenige ist, der die Arbeit macht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nicht dir, nicht uns. Er gibt natürlich Autorität an uns weiter. Aber er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Nicht, weil ihr so toll seid, nicht, weil ihr irgendwas leisten könnt oder müsstet, sondern weil ihm gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Sollen wir lehren, sollen wir taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und wir sollen lehren das, was Jesus uns gelehrt hat. Das kommt ja nicht aus uns, das kommt von Jesus selbst. Und er sagt, siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende. Das heißt, jeden Schritt, den ich gehe, wo auch immer ich jemanden von Jesus erzähle, steht er neben mir. Nein, er lebt sogar in mir. Wir sind ja der Tempel Gottes. Er lebt in mir und er wird das alles vollbringen, nicht ich. Und das entspannt mich total. Das entspannt mich total, weil ich gar nichts aus eigener Kraft tun muss. Natürlich, der Steffen hat es in seinen zwei Punkten auch schon genannt, natürlich darf das nicht dazu führen, dass ich sage, jetzt lege ich mich irgendwie zu Hause ins Bett und warte, bis Gott mir die Leute an die Haustür schickt, dass es schellt und ich aufmache oder eben nicht, ja, um ihnen von Jesus zu erzählen. Ne? Das darf natürlich auch nicht sein. Ich muss schon hinsehen, wo bereitet Gott etwas vor, wo sind vorbereitete Werke. Ich weiß aber, auf mich kommt es nicht an. Es ist ein Gnadengeschenk. Ich brauche nur den bei mir zu haben, auf den es ankommt. Und genau das hat er ja in Matthäus 28 versprochen. Ich persönlich schaue nur noch danach, wo hat der Herr Dinge vorbereitet, und reagiere darauf. Ich war bei einer Evangelisationsveranstaltung in Essen und dort habe ich gepredigt. Wir predigen dort auch öffentlich bei diesen Veranstaltungen, und es kam ein Pärchen vorbei an dem Stand, wo ich gepredigt habe, und dann blieben sie eben stehen und gingen auf den Stand zu. Ich habe die beiden angesehen, sie haben mich angesehen, und ich wusste, ich muss mit den beiden reden. Das war einfach von Gott vorbereitet, und ich habe meine Predigt relativ schnell dann beendet. Und bin auf die beiden zugegangen. Wir haben bestimmt 10 Minuten geredet. Es war eindeutig zu sehen, dass sie vorbereitet waren. Sie waren geöffnet wie Scheunentore. Und dann habe ich ihnen eine Bibel mitgegeben. Wir haben auch über Taufe geredet. Und circa 6 Monate später, wir haben Daten ausgetauscht, riefen sie mich an und fragten mich, Carsten, würdest du uns taufen? Und dann habe ich sie nicht nur getauft, sondern wir haben sie auch getraut, direkt bei der Taufe. Und das war eins meiner schönsten Erlebnisse mit Jesus. Und ich konnte nichts, aber auch wirklich gar nichts dazu beisteuern. Ich habe wohl, als ich mit ihnen gesprochen hatte, das hinterher in unsere Gebetsgruppe geschickt. Wir haben so eine Gebetsgruppe, würde ich euch übrigens auch sehr empfehlen, auch für die Veranstaltung auf dem Bürgermarkt, dass ihr einfach eine Gebetsgruppe aufmacht. Ich weiß, dass hier dann auch parallel Leute beten, aber es ist gut, wenn man die Leute, denen man begegnet, wenn man die auch immer wieder dann vor Gott hinlegt, dass man ihre Probleme vor Gott hinlegt und dass Gott sie berühren möge. Das ist das, was wir tun können. Jesus sagt ja auch, als er über die Ernte sprach, die nicht so besonders, die groß ist, aber nicht besonders viele Arbeiter da sind, dass wir nicht noch mehr ranklotzen sollen und die Arbeit der anderen mitmachen sollen, sondern er sagt, wir sollen um Arbeiter in der Ernte beten. Das ist das, was wir tun können, und den Rest macht Jesus. Das ist Gnade. Das ist Gnade, wenn wir wissen, dass wir von uns aus nichts tun können und dass Gott sogar unsere Fehler nicht nur, wenn wir sie bekennen, ist er nicht nur treu und gerecht, sondern er arbeitet sogar damit. Er benutzt sie oft genug sogar. Ja, das ist so wunderbar. Und ich habe das neulich hier schon erzählt, als ich hier war vor ein paar Tagen. Es kostet am Anfang Überwindung, weil wir immer wieder denken, es käme auf uns an. Aber wenn ihr überwindet und ihr verlasst euch auf den Herrn, dann ist es tatsächlich so, wenn ihr dann merkt, der Herr hat etwas getan, was ihr nicht konntet, ihr werdet selber damit beschenkt, ihr werdet selber den Segen Gottes spüren. Ja, in Apostelgeschichte 19 heißt es, als viele Leute gekommen sind und ihre Zauberei abgelegt haben und sich bekannt und bekehrt haben zu Jesus Christus, steht am Ende, ich nehme nur diesen kleinen Teil jetzt hier, so breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und es wurde mächtig. Ja. Es ist super gut, wenn ihr euch ein bisschen im Wort Gottes auskennt, wenn ihr Wort Gottes den Menschen auch sagen könnt, weil in nichts ist mehr Kraft als im Wort Gottes. Ich habe den Flyer jetzt vergessen, aber wir haben auch so Flyer, wo wir auf 16 Seiten das komplette Evangelium von 1. Mose bis Offenbarung erzählt drin haben, sehr einfach mit Zeichnungen. Und es ist sehr gut, wenn man sich das selber ab und zu mal durchliest. Weil wenn mir der Erste begegnet, der etwas von Jesus wissen will, dann stotter ich nicht rum. Dann weiß ich, wovon ich rede, ja, weil ich selber am liebsten auswendig kann. Es ist sehr klug, Bibelverse auswendig zu lernen. Und das Letzte, was ich euch gerne noch sagen möchte, ist, ihr kennt sicherlich die Waffenrüstung Gottes, die geistliche Waffenrüstung, die uns gegeben ist in Epheser 6. Und das sind alles Waffen, die defensiv sind, also die dem Schutz dienen, bis auf das Wort Gottes selbst. Das ist nämlich das Schwert, die aktive Waffe, ja, mit der man am liebsten nicht zuschlagen darf, aber damit man mit dem Wort Gottes etwas ausrichten kann bei anderen. Und es ist tatsächlich so, in diesen defensiven Waffen sind ja auch, da sind so Dinge wie Gürtel der Wahrheit und so und Brustpanzer der Gerechtigkeit, die sind alle wichtig. Und ich habe mich immer gefragt, was haben da die Schuhe, die Stiefel drin zu suchen? Zur Bereitschaft, zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Warum ist das eine Defensivwaffe gegen den Teufel? Habt ihr euch das mal gefragt? Ich habe mich das lange gefragt. Und erst seitdem ich wieder seit 7 Jahren auf der Straße bin und evangelisiere und auch in Alltagssituationen weiß ich das. Der Herr hat mir gesagt und gezeigt vor allem, immer dann, wenn ich evangelisiere, dann bekräftige ich meinen eigenen Glauben mit den Worten Gottes, weil ich will ja andere von Jesus erzählen und ihnen zeigen, wie gut der Herr ist. Und so oft ich das sage anderen Menschen, sage ich es natürlich auch mir selbst. Und das bekräftigt meinen Glauben. Ich habe über einige Jahre war ich auch eingeschlafen. Ja, ich habe zu Hause auf der Couch in der Sicherheit der Versorgung und des Wohlstandes gelegen und habe eben nichts für den Herrn getan. Und da ist auch mein eigener Glaube, auch meine eigene Lust, Jesus nachzufolgen, immer mehr gesunken. Ich habe es ja auch keinem mehr erzählt. Und wo ich wieder damit angefangen habe, ist meine Lust am Herrn so sehr gestiegen und es bestätigt einen selbst. Und auch der Glauben ist ja eine Gnadengabe Gottes. Es ist nicht jedem gegeben, so zu glauben. Aber Gott hat gesagt, ohne Glauben ist es nicht möglich, ihm zu gefallen. Und all diese Dinge sind Gaben, die wir von Gott bekommen. Und wir dürfen uns darauf einlassen. Und wir dürfen vor allen Dingen wissen, es geht nur, wenn wir Gott das Seine dazu tun lassen. Wisst ihr, wir sagen immer so schnell und so leicht, ist auch heute schon hier ein paar Mal gefallen, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Aber wie kann ich Gott ehren, wenn ich alles aus meiner Kraft tue, wenn ich meine, dass ich alles unter Kontrolle habe? Wie kann das zu Gottes Ehren sein? Gott selber hat so oft gesagt, er ist in den Schwachen mächtig, er ist in der Schwachheit mächtig. Paulus hat das immer wieder gesagt. Ich rühme mich meiner Schwachheit. Und wenn ihr sagt, ihr habt keine Zeit oder ihr könnt das nicht oder ähnliches, bei Zeit ist es meistens die Priorität, die wir auf was anderes setzen. Aber wenn ihr sagt, ihr könnt das nicht, dann versucht mal den Satz so auszusprechen: Jesus, wir können das nicht, oder? Versucht das mal, ob euch das gelingt. Jesus, wir können das nicht, oder? Also deswegen, wenn Jesus das Seine dazukommt, gibt, kommt es auf uns gar nicht mehr an. Aber er möchte uns als seine Werkzeuge gebrauchen. Ein letztes Bild. Wenn ein Mensch ein Bild an die Wand hängt bei seinem Nachbarn und er benutzt dazu einen Hammer, um den Nagel in die Wand zu schlagen, dann ist der Hammer das Werkzeug. Was hat der Hammer getan? Bei wem wird sich der Mensch, dem das Bild angehangen wurde, bedanken? Beim Hammer oder bei dem Menschen, der das Bild in die Wand geschlagen hat? Und so ist es auch bei Gott. Wenn wir den Nagel auf den Kopf getroffen haben und sich ein Mensch bekehrt, wenn ein Mensch mit Jesus in Berührung kommt, dann hat Gott uns allenfalls dazu benutzt. Dann sind wir der Hammer und Gott ist der Meister. Amen.